Ja, wenn Sie diese Melodie hören, dann wissen Sie, um was es geht. Bodensee-podcast.ch, hier aus der Galerie Latzer in Kurzrickenbach. Heute mit einem ganz speziellen Thema. Das werde ich noch nicht verraten, aber ich kann Ihnen verraten, wer da ist. Nämlich zum einen die Bea Petri und zum anderen der Dr. Volker Wedler. Was die beiden vereint, das finden wir in dieser Sendung raus. Schön, liebe Bea, dass du da bist.
Hallo Patrick, ich freue mich auch.
Ja, Bea. Man kennt dich als Maskenbildnerin, man kennt dich in Steckborn, man kennt dich in der Filmbranche, man kennt dich in Schaffhausen, aber in Kreuzlingen kennt man dich noch nicht. Kannst du noch mal so ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, das mache ich gern. Ich bin in Bern geboren, vor 70 Jahren, habe lange in Bern gelebt, habe dort in der Apotheke gearbeitet. Ich komme aus einer Apothekerfamilie und habe aber einen Wechsel gemacht, bin zum Fernsehen gekommen, habe angefangen Spielfilm machen, vor allem in Berlin. Habe verschiedene Schauspieler gehabt, anspruchsvolle, gute, habe eine gute Zeit gehabt, habe nebenbei eine Schule gegründet, eine Agentur gegründet, habe ein Unternehmen gegründet, bin 2012 Unternehmerin des Jahres geworden, was natürlich ganz toll war. Habe dann mein Geschäft übergeben, meinen Kindern und meinem Schwiegersohn. Und habe mich in Steckborn niedergelassen und habe als Hobby zwei Geschäfte, beziehungsweise drei, eröffnet. Eines davon ist noch ein Beizli, ein Wohnbeizli. Und arbeite dort seit 10, beziehungsweise 5 Jahren mit dem Beizli mit pensionierten Leuten zusammen.
Aha, das hört sich spannend an. Also du bist eine Vollblutunternehmerin, kann man das so sagen?
Kann man sagen, ich mache das alles sehr gern. Es ist viel Arbeit, die mir Spass macht, spannende Arbeit. Und ja, mir geht's gut. Und natürlich, wie du schon angetönt hast, mein Herzblut ist, oder sagen wir mal, mein anderes Leben.
Tüt, das dürfen wir nicht spoilern.
Aha, darf ich noch nicht sagen.
Nicht spoilern. Das kommt jetzt, jetzt gleich. Gut. Aber ich muss ja erst noch den zweiten Gast vorstellen, den plastischen Chirurgen, den Dr. Volker Wedler. Lieber Volker, schön, dass du da bist.
Hallo Patrick.
Erzähl mir mehr von dir.
Ja, ich mach's genauso kurz. Ich bin Hamburger, bin vor über 30 Jahren in die Schweiz gekommen. Sehr lange im Unispital in Zürich gearbeitet, bin dann Chefarzt gewesen im Thurgau, sowohl in Frauenfeld als auch in Münzling an den Kantonsspitälern, habe mich dann entschieden, selbstständig zu machen. Jetzt darf ich auch nicht so viel verraten, warum. Ich habe noch eine Leidenschaft, die ich mir ausleben wollte, bin auch nebenbei zwei Unternehmen, einmal meine plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und Handchirurgie. Und dann habe ich noch eine Firma vor 17 Jahren gegründet, die Cosmeceuticals herstellt, also Kosmetika, wo ich glaube, die sind gut. Ja, mit den Dingen und eben mit dieser Gemeinsamkeit lebe ich jetzt hier am Bodensee.
Mit dieser Gemeinsamkeit. Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, liebe Bea. Du hast die Möglichkeit, es jetzt loszuwerden. Was ist das verbindende Element zwischen euch beiden? Ihr kennt euch ja noch nicht. Wir lernen uns heute zum ersten Mal hier gemeinsam kennen.
Richtig, das ist ja sehr erstaunlich. Also ich habe schon gehört von einem fantastischen Dokumentarfilm von dir. Aber ja, Burkina Faso ist es, ein Ort, wo ich mal mit einer Filmproduktion war und wo ich mir geschworen habe, ich gehe nie mehr dort hin zurück nach Ouagadougou. Das ist aber schon lange her, das war 2002 gewesen, wo wir müssen in Togo filmen und wir dort Aufenthalt hatten in Ouagadougou. Und es ist mir alles so nicht gut reingekommen. Es ist einfach alles heiß und staubig und dreckig. Und ich war eigentlich zuerst mal so in einem afrikanischen Land gewesen. Und im 2008 habe ich eine Anfrage bekommen, von einer schweizerischen Hilfsorganisation, die mich gefragt hat, ob ich nach Ouagadougou unterrichten würde. Und natürlich, man fragt sich, Unterricht in Ouagadougou, und ich habe auch gesagt, ja, was denn unterrichten? Ja, Maskenbild. Und mir war das natürlich ein Rätsel, weil ich dachte, was wollen die mit Film und überhaupt und Masken? Ich habe aber nachher herausgefunden, dass in Ouagadougou alle zwei Jahre Fespaco stattfindet, also ein westafrikanisches grosses Filmfestival, wo man nicht kann vergleichen mit den Festivals, wie wir es kennen. Es ist sehr bescheiden, aber es ist ganz wichtig für afrikanische Filme. Und die Person, die mich angefragt hat, beziehungsweise die Hilfsorganisation in der Schweiz, Swisskontakt, die hat als Kostümbildnerin mit einem sehr bekannten Regisseur geschafft von Ouagadougou, beim Idrissa Ouedraogo, der leider gestorben ist. Und sie hat Kostüm gemacht, aber Masken haben sie immer aus Paris kommen. Und Masken ist sehr wichtig im Spielfilm vor allem. Und die hätten gesagt, wieso können wir das nicht selber machen? Wieso müssen wir Leute holen aus Paris, die wollen nicht kommen, denen, die sind zu teuer, denen stinkt es eigentlich, die haben gar keine Lust. Wieso machen wir das nicht selber? Und so ist die Organisation auf mich gekommen und ich habe gesagt, okay, ich gehe. Sie wollten, dass ich 3 Monate gehe. Ich bin aber nur 1 Monat gegangen und bin wirklich das erste Mal konfrontiert worden mit dem Menschen dort, mit Westafrika, mit allem drum und dran. Und habe gewusst, entweder ich gehe nach 3 Tagen wieder oder ich bleibe und mache es aber so, dass es nachhaltig ist. Und aus dem Projekt, das ich 2008 angefangen habe, also vor 17 Jahren, ist wirklich etwas Fantastisches entstanden, wo dank meiner Direktorin, also dieser Person, Safi Ouattara, die eben damals die Kostümbildnerin war, und mir, ja, ist etwas Fantastisches entstanden. Und natürlich, muss ich auch immer wieder sagen, dank allen Spender und Spenderinnen, die mir vertrauen. Wir haben also zusammengefasst eine Schule jetzt, die jedes Jahr 300 junge Frauen ausbildet in 4 verschiedenen Berufen. Und das enthält aber noch viel mehr, viel mehr. Und ich kann sagen, heute sind 2000 Frauen eigenständig im beruflichen Leben. Aber das sind ja dann nicht nur 2000 Frauen, sondern das sind etwa 20'000 Leute, die natürlich zu der Familie gehören, die unterstützt werden, die Essen bekommen und.
Und davon partizipieren?
Natürlich, natürlich. Und es ist einfach ganz ein tolles Projekt. Es ist sehr anstrengend, es ist, fordert mich, weil ich mache alles allein. Mhm. Also ich bin verantwortlich für Gelder zusammenzubringen, und reise 3-4 Mal im Jahr auf Ouagadougou. Ich schaue zu der Schule, ich schaue, wie sich alles entwickelt. Ich sehe, wo es nötig ist, wo man das grosse Gebäude muss flicken. Wir haben Ateliers, wir haben Kantinen, Schlafräume, Büro. Wir sind extern unterwegs bei den Flüchtlingsfrauen. Ich habe also extern einen Unterricht, damit sie wieder können, wenn sie zurück in ihre Dörfer können, dass sie wieder Fuß fassen können, dass sie eine Perspektive bekommen.
Und nicht abhängig sind von den Männern?
Natürlich.
Das ist ja, glaube ich, das
Männer,
Ziel.
Ja, am Anfang habe ich auch Männer aufgenommen, die Unterstützung haben bekommen. Aber ich habe nachher einfach gemerkt, ich setze auf die Frauen, weil die Frauen sind einfach so tough und toll und mutig und wollen. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen aufzusuchen für Männer, weil die jungen Männer müssen ja auch etwas lernen und mitbekommen. Aber es ist schon vorwiegend. Es ist ein Frauenprojekt. Ich habe, wie gesagt, jedes Jahr 300 junge Frauen, die wir ausbilden. Wir haben 60 Mitarbeitende und etwa 30 Kinder im Kinderhort. Und es wird alles, und das muss ich auch immer wieder sagen, von Burkinabes gemacht. Ich bin die einzige Weiße, die dort mitmischelt.
Und du wirst gefeiert, hast schon zahlreiche Auszeichnungen bekommen aus dem Land. Da kommen wir auch sofort dazu. Ich möchte dem Volker kurz die Gelegenheit geben. Die Bea hat viele verbindende Elemente gesagt. Frauen, das Land Burkina Faso an sich, Nachhaltigkeit. Wie ist dein Ansatz? Wie bist du nach Burkina gekommen?
Ja, es ist... wäre fast, wie ich es gehört habe, auch Schauspielerei. Ihr kennt ja meine Tochter Luna Wedler, aber damit hat das nichts zu tun. Ich muss kurz ausholen. Ich bin vor über 30 Jahren bei dem Genozid in Ruanda dort gewesen und da hat es mich gepackt. Da habe ich mit Médecins Sans Frontières und Care International dort gearbeitet. Da war ein berufliches Niemand. Ich war gerade Assistent geworden und konnte vielleicht mal einen Verband machen oder eine Rissquetschwunde nähen. Und darum bin ich schnell wieder zurück nach Europa nach einigen Wochen. Und obwohl ich dort einen Job angeboten bekommen habe und dann, um die Geschichte zu schnell zu erzählen, habe ich meine Ausbildung gemacht in der Schweiz, bin aber immer wieder regelmäßig in die Konfliktländer gefahren und habe vor über 18 Jahren mit Kollegen Interplast Switzerland gegründet. Und unsere Einsatzorte oder meine in den letzten 30 Jahren war vor allem Gaza Strip, es war vor allem Jenin in der Westbank, aber Konflikt in Syrien, da haben wir Patienten nach Jordanien, Amman geholt, haben in Äthiopien Jimmer-Projekte gehabt, die wir abschließen konnten in Kamerun und dann eben in Burkina Faso vor über 16 Jahren. Also wir sind zeitgleich da eigentlich eingetroffen und habe angefangen dort in Ouagadougou im Norden zu arbeiten, wo wir dann zu viele Probleme hatten mit terroristischen Attacken und haben dort für einen Einsatz ganz kurzfristig innerhalb von wenigen Stunden die Patienten, die wir operieren wollten, umbuchen müssen, in Autos tun müssen und nach Leo fahren müssen. Und so bin ich dann in Leo gelandet und habe mit Ouagadougou aber eine Verbindung aufgrund des größeren Krankenhauses, was dort ist. Und gehe jetzt seit 16 Jahren dorthin. Und was mich jetzt mit Ouagadougou und Leo am meisten verbindet aktuell ist, ich habe in der Pandemie die Zeit genutzt und bin mehrmals hingeflogen und habe dort so etwas wie ein Brustzentrum aufbauen wollen und habe diese Awareness, also die Aufmerksamkeit für den Brustkrebs, denke, fördern können mit Interplast. Und wir haben Kollegen zusammengesucht, die mit dem Brustkrebs irgendwie gearbeitet haben, Pathologen, Onkologen. Plastische Chirurgen gibt es dort nicht, aber Allgemeinchirurgen, Gynäkologen. Und jetzt gibt es ein African Network, wo wir uns Ende des Monats treffen werden in Rabat, Marokko, wo auch die Ärzte aus Mali und aus, wo wir auch tätig sind in Bamako seit vielen Jahren, Ärzte aus Mali, aus Burkina Faso, aus Niger, Togo, Kamerun, einladen konnten und dort ein Meeting abhalten werden, wo wir nur über die Rekonstruktion reden. Und ich werde morgen wieder nach Ouagadougou fliegen und werde dort die nächsten 10 Tage wieder Brustrekonstruktion machen, wo du uns ja begleitest. Du hast uns ja auch schon 2-mal begleitet. Und so, finde ich, haben wir alle was gemeinsam. Und ich muss dazu noch sagen, Luna ist zwar Schauspielerin, die hat auch schon als junges Mädchen mir assistiert dort in Burkina Faso, insofern ist es auch, meine Tochter Elle auch, insofern ist es auch so eine Familiengeschichte geworden. Wir haben viele Freunde dort. Man erwartet uns dort immer sehr freudig.
Und über die Jahre hast du natürlich auch viele Frauen heilen oder wieder als Frau werden lassen können. Die Bea hat eben von im Prinzip einem Umfeld von knapp 20.000 Menschen über diese Zeit gesprochen. Kannst du auch irgendwie taxieren, wie viele Frauen du in Burkina Faso schon operiert hast oder denen geholfen hast?
Werden wir immer wieder gefragt, wie oft hast du das schon operiert, was hast du gemacht? Man muss dazu sagen, wir operieren das gesamte breite Feld. Das fängt an mit schweren Verbrennungskontrakturen. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Noma, die es eigentlich nur in der Salzone noch effektiv gibt. Das ist eine Entzündungskrankheit im Gesicht, wo das ganze Gesicht eigentlich entstellt ist und die rekonstruieren wir. Schwere Tumoren im Gesicht, wo du rekonstruieren musst. Aber dann ist mir eben das mit diesen entfernten Brüsten aufgefallen, dass ich immer mehr Frauen gesehen habe mit einer Brust oder auch beide Brüste entfernt. Und dann habe ich mich da eben intensiv in Mali und Burkina Faso und jetzt auch in Uganda, wo wir jetzt auch seit 5 Jahren sind, muss ich auch noch erwähnen, dass mir diese Frauen aufgefallen sind und ich dann aktiv gefragt habe, was ist das? Warum sehe ich so viele Frauen? Und habe natürlich mir auch gedacht, Brustkrebs ist genau dort auch der häufigste Krebs von Frauen in Afrika. Warum soll es da anders sein? Und so ist es mir aufgefallen. Jetzt zu deiner Frage, in den letzten 16 Jahren haben wir hunderte Frauen operiert. Also ich kann dir die exakte Zahl nicht sagen, aber in diesem Brustzentrum jetzt, was wir aktiv seit 2022 so machen, das ist ja noch nicht so lange, haben wir bis jetzt mit den modernsten Techniken, die wir auch hier benutzen, mit dem körpereigenen Gewebe, mit Expandern und Silikonprothesen, mit Lipofilling und all das, was wir hier auch in der Schweiz genau gleich machen, haben wir aktuell ungefähr 50 Frauen operieren.
Es geht ja immer bei solchen humanitären Hilfseinsätzen und ich sage auch mal, das, was die Bea macht, ist ja humanitäre Hilfe, ja. Aber sie hat da ja was geschaffen, was jetzt auch nachhaltig wirkt, was Familien ernährt, was Frauen die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, unabhängig zu sein und nicht irgendwie sich nicht verwirklichen können, weil sie unter der Fuchtel des Mannes stehen. Bei deinen Operationen machst du natürlich auch viele Frauen glücklich. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein sehr wichtiges. Wie schaffst du es, dass, wenn du nicht vor Ort bist, dass trotzdem nachhaltig diese Operationen vor Ort durchgeführt werden können, damit dein Teaching ja auch irgendwann mal Sinn macht?
Ja, da sprichst du genau den Punkt an. Es braucht nicht immer uns und wir gehen wieder weg. Und wenn ein großes Problem ist, müssen wir ganz selten uns im Flugzeug setzen und dort auch wieder vor Ort sein. Wir haben in den Jahren, aber das kann mir bestätigen, du musst Leute nachziehen. Wir können nicht einfach sagen, guckst dir an, teach one, do one, sondern wir mussten jetzt Leute nachziehen. Das sind junge Kollegen, die sind chirurgisch ausgebildet. Wir müssen jetzt uns darum kümmern, dass die eine plastisch-chirurgische Ausbildung haben. Und da gibt es erst ganz wenige. In diesen 16 Jahren gibt es einen in Bamako in Mali, der hat eine Ausbildung in Genf bekommen. Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, dass die in Sierra Leone und Togo eine Ausbildung bekommen. Aber es sind viele Allgemeinchirurgen, die viele Aufgaben übernehmen können. Wir können nicht immer nur gucken, gibt es Mikrochirurg? Diesen Anspruch können wir noch nicht haben, leider. Aber wir teachen dort und wir haben auch immer jemanden am Tisch, der mitmacht, der vor allem aber nicht unbedingt diese Operation sofort lernen soll, sondern der soll auch lernen, wie behandle ich sie vorher, was mache ich für Diagnostiker, was kann ich mir aufschreiben, wo müssen wir mal investieren, weil wir hatten ja auch den Ministry of Health bei uns und wir kann es weitertragen und zur Uni tragen und dann entsteht jetzt was. Es entsteht jetzt was, sodass auch, wenn wir weggehen, die postoperative Versorgung extrem gut ist, extrem gut, muss ich sagen.
Bea ist da schon, glaube ich, einen Schritt weiter. Du hast eine Verwaltung vor Ort, die das für dich das ganze Jahr macht und du schaust halt nur rein und schaust, ob der Laden läuft. Wie wird bei dir diese Nachhaltigkeit gelebt? Was ist da deine Schullehrerin oder die Direktorin? Worauf achtet die oder rekrutiert sie dann die Frauen, die eine Ausbildung bei euch überhaupt machen können?
Also, das ist natürlich etwas völlig anderes in den Sparten, wo wir jetzt sind. Wir ausbilden, und zwar Frauen, die nicht in die Schule gegangen sind, die keine Chance hatten im Leben, die keine Perspektive hätten. Und natürlich gibt es auch die anderen, die auch die Schule zahlen. Aber es ist ja so, wenn man Waga kennt, Burkina kennt, dann sieht man an jedem Make jemanden, den man aufnehmen könnte, den man in die Schule schicken könnte, den man helfen, unterstützen und so weiter. Wir haben jetzt das Glück, dass wir mit dem Sozialamt zusammenarbeiten von Ouagadougou, wo uns die Frauen zuhalten, also wo sagt, da haben wir die Familie, die Familie, die Familie. Mittlerweile hat Nasmod einen guten Namen. Man kennt es, man weiss es, was es für eine Ausbildungsstätte ist. Also es kommen Leute von weit weg, tagelang, sie sind unterwegs, kommen in die Schule, können wir fragen, kann meine Tochter zu euch kommen, könnt ihr sie aufnehmen und so weiter. Diese Arbeit muss ich meiner Direktorin überlassen, der Safi. Sie und ihre ganze Entourage, weil ich kann das von hier aus nicht machen. Ich weiss einfach, wir müssen schauen, dass die Frauen finanziert werden, weil eine Schule kostet. Das wird auch nie selbsttragend sein. Das ist unmöglich, weil sowieso Krise ist im Land, Terrorismus immer noch und so weiter. Dass die sich das selber leisten können, das ist nicht möglich. Und wir wollen ja die Armen unterstützen. Wir wollen denen Chancen geben, die sonst eben keine hätten im Leben. Also von dem her, Nachhaltigkeit ist natürlich gegeben, weil es ist tatsächlich so, dass 80% nachher im Berufsleben stehen. Das ist eine enorm hohe Zahl. Und das ist immer noch so 80%. Das ist verrückt viel. Natürlich hat es ja auch immer wieder die halt nicht weiterfahren, die versagen, die aufhören, die schwanger werden und ins Land ziehen und so weiter. Aber die Quote ist enorm hoch und das ist Nachhaltigkeit.
Was sind die Ausbildungsberufe, die man da bei euch lernen kann?
Es sind 4 Berufe. Es ist Schneiderin, es ist Coiffeuse, es ist Kosmetik und Gärtnerin.
Jetzt hast du aber gerade schon einen Bereich angesprochen, der euch wieder beide betrifft, nämlich das Thema Spenden. Mhm. Ohne Spenden würde auch diese Schule, diese Schneiderausbildung, dieses Bestehen unten vor Ort nicht tragbar sein oder nicht möglich sein. Wie machst du das mit den Spenden?
Also Geld sammeln ist für mich etwas sehr, sehr Anstrengendes, sehr unangenehm, die hohle Hand zu machen. Es ist auch viel schwieriger geworden. Seit der Krise, die überall herrscht, die Leute sind nicht mehr so grosszügig. Aber natürlich hat es für mich, das Wichtigste ist, dass man transparent ist. Also man muss einfach erzählen, ich nehme Leute mit, ich gehe einmal im Jahr mit einer Gruppe oben runter. Das sind Spenderinnen, Spender, die sagen, hey, ich will sehen, wo mein Geld landet. Früher habe ich die Leute immer versucht, dort zu überreden und sagen, kommt mit, sie sind gekommen. Aber seit einfach die Situation im Land schwierig ist geworden, kann ich die Leute nicht mehr überreden dazu, sondern sie müssen auf mich zukommen und sagen, ich will sehen, was du machst, das interessiert mich, und dann gehe ich mit diesen Gruppen runter und zeige ihnen, warum Ausbildung so wichtig ist. Für mich ist neben der medizinischen Arbeit ist Ausbildung absolut das Wichtigste, weil sonst geht es einfach nicht weiter. Weil es ist, Burkina Faso ist so stark immer noch mit den Aberglauben, sind die Leute konfrontiert. Es gibt immer noch Beschneidungen, es gibt Hexenverfolgung, es gibt einfach unmögliche Sachen. Und solange die jungen Frauen nicht aufgeklärt sind, wird sich nichts ändern. Und meine Meinung ist, und das wird deine sicher auch sein, dass zuerst muss die alte Generation aussterben und die neue muss aufgeklärt nachkommen. Und sonst wird sich einfach in diesem Land nichts ändern. Und das ist eigentlich das, wo wir wirklich ganz viel Wert darauf legen, dass wir die Frauen aufklären und sagen, hey, das geht nicht. Es gibt Organisationen, die runtergehen nach Burkina, wo die Beschneiderinnen verhaften, die landen dann im Gefängnis und dann meinen sie, jetzt hört es auf, was aber nicht der Fall ist, weil es machen eben die Frauen, die Beschneidungen, die keine Routine haben und die jungen Frauen leiden noch mehr und so weiter. Also, was ich damit sagen will, das ist nicht die Lösung. Es gibt einfach Organisationen oder Leute, die etwas machen, was einfach keinen Sinn macht. Also, Ausbildung, Aufklärung ist für mich wirklich ganz oben, nebst der Medizin.
Ja, da möchte ich mal auffangen zu dem Thema, Klammer auf, nachher nochmal zu den Spenden natürlich. Mhm. Die Beschneidung, das, wir müssen nochmal betonen, das ist im Podcast natürlich ganz wichtig, das ist kein religiöses Problem. Das zieht sich, das ist nicht eine Religion, sondern sogar beim Islam, die ganz Obersten sagen, lass das, sondern es geht da wirklich um Tradition, die geht von Somalia rüber durch die ganze Sahelzone bis zum Atlantik. Und das ist tatsächlich so, dass es Vertrauensleute sind. Das ist die Tante, die Großmutter oder die aus der Familie kommen. Und das ist etwas, was weitergetragen wird. Und wir rekonstruieren auch dort unten, wo beschnitten wurde. Aber im Land selber wird kaum jemand auf dich zukommen. Also es ist ganz selten, dass es heimlich von uns gemacht wird, weil es eben so tief in der Tradition drin ist. Und sogar, das hat man, weiß man bei den Asylanten, die jetzt in Deutschland, in der Schweiz sind, dass die Mütter mit ihren Kindern in die Heimat fliegen und sie dort beschneiden lassen. Also dieses Problem ist, selbst wenn die Generation ausgestorben ist, noch weiter, es wird weitergetragen, auch von den von Jüngeren und von der Masse leider, weil die Bildung fehlt. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und wir machen da mehr Rekonstruktion wahrscheinlich in Europa, als dass wir das dort vor Ort machen können. Mhm. Um nochmal jetzt auf das andere einzugehen, wenn ich das darf. Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, da wo wir sind, ist, ob das Burkina Faso, auch Mali, ist das Auswärtige Amt sagt ganz klar, da dürft ihr nicht hin. Also das ist schon mal der erste Punkt. Das zweite ist, das ist der World Terror Index ganz oben und von dem Armutsindex auch ganz oben. Wir gehen in ein Land, wo nicht viel ist. Und bei den Spendern, die wir haben, da bin ich also ganz stolz, das sind welche, die seit Jahren dabei sind. Aber ansonsten muss ich Podcast, ich muss ins Fernsehen, ich muss Zeitungsartikel, du siehst, was ich mache, ich muss über, wo ich nicht der Insta-Mensch bin, ich müsste über Instagram gehen, demnächst auch über TikTok und ich muss an Facebook die Leute aktivieren. Aber das wurde schon angesprochen, Ukraine-Krieg, ganz klar, und auch was jetzt in Gaza abläuft, da ist die Spendenfreundlichkeit so heruntergekommen und auch in Afghanistan, weil wir ein Erdbeben da wurde aufgerufen, haben auch schon gemerkt, es kommt nicht mehr so stark. Und unser Problem ist wirklich die Finanzierung. Wir selber können das nicht mehr stemmen. Wir haben mittlerweile 6 Einsätze in 6 verschiedenen Destinationen. So ein Einsatz bei uns, kann ich ganz laut sagen, kostet ungefähr 50.000. Und wir sind wirklich komplett ohne Honorar oder irgendwas. Also wir machen das wirklich in unserer Freizeit. Wir haben alle einen Job und wir lassen den hier liegen. Und der ruht es und unsere Kosten gehen weiter. Also es geht wirklich, ohne jetzt groß zu stöhnen, das ganze Team lässt seinen Job liegen, gibt seinen Urlaub und reist da an. Und dann muss das alles bezahlt werden. Materialien, Flüge, alles, was drumherum ist. Wir haben Anästhesisten dabei, wir haben Anästhesiepflege, wir haben TOAs dabei, wir haben 2 Chirurgen dabei, Ergotherapeuten, wir haben wirklich alles dabei. Und ich mache mir genau um diesen Punkt immer mehr Sorgen als Präsident von Interplast. Bin jetzt wahrscheinlich bei jedem Rotarier, Lions Club und ich bin wahrscheinlich schon, hab überall geredet und hab neue Artikel gesagt, aber ich kann immer nur wieder dasselbe Lied runterdichten, weil die Dinge, die ich rekonstruieren, sind immer die gleichen. Und die Brust, die ich rekonstruiere, die Frau hat den gleichen Leidensdruck in Burkina Faso wie hier in Kreuzlingen mit Brustkrebs. Also da ist kein Unterschied, aber die Bereitschaft oder auch die Leute zu erreichen. Ich habe immer wieder Patienten, die sagen, ah, ich habe gehört, sie machen das, das wusste ich gar nicht. Oder ich habe das im Wartezimmer gelesen, weil ich da Flyer liegen habe. Also auch an die Leute heranzukommen, ist immer, immer, immer schwierig.
Ich glaube, die Bea hat da aber ein gutes Rezept gefunden. Du veranstaltest jährlich eine Soiree. Ja. An unterschiedlichen Orten lädst auch Leute aus Burkina Faso ein, die Richtig. Kulturell auch etwas machen oder zeigen. Erzähl mal.
Also was ich auch noch sagen will, ist, eben, wir sind 17 Jahre dort, ich habe noch nie ein Fünfi Geld für mich gebraucht. Jeder Flug, jedes Ding, alles zahle ich aus eigenem Sack. Das muss man auch sagen, man muss auch können in der Lage sein, dass man das kann. Und man muss vor allem sehr grosszügig sein. Einfach das auch noch. Ich mache jedes Jahr eine Afrika-Soiree für die Spenderinnen und Spender, damit sie sehen, was wir mit ihrem Geld machen. Und wenn man zurückschaut, eben was vor 17 Jahren war, was heute ist, dann sieht man auch, wie das Geld wirklich gebraucht worden ist für die Schule, für alles, was wir drumherum haben gemacht. Wir haben übrigens jetzt auch noch ein kleines Spital gemacht mit einem festangestellten Arzt. Das ist jetzt auch toll, weil ich habe gefunden, bei so vielen Leuten, es braucht einfach jemanden, der schaut mit all diesen Krankheiten. Aber es ist wirklich so, es ist schwieriger geworden. Und etwas, was mich auch traurig macht, wir haben so viele Stiftungen in der Schweiz, die so viel Geld haben. Und früher ist es so gewesen, ich konnte schreiben, ich konnte vorbeigehen, ich habe gesagt, habt ihr eine halbe Stunde Zeit für mich? Ich habe gewusst, wenn ich dort war, wenn ich erzählt habe, habe ich eine Zusage bekommen für Geld. Heute ist es so, heute musst du alles mit dem Internet, du musst einfach einen Fragebogen ausfüllen, es ist total unpersönlich, du kannst nicht einmal einen lieben Gruß schreiben oder irgendetwas, es ist einfach ein Fragebogen und ich weiss genau, du kommst auf einen Haufen, wie bei anderen Sachen und wenn du vielleicht Glück hast, wählen sie dich aus und wenn du Pech hast, halt eben nicht. Und das ist das, was wir am meisten machen. Also es ist nicht mehr Geschichte, die dahinter steht, wo du kannst sagen, das ist passiert, das machen wir, der Erfolg haben wir oder das brauchen wir, sondern es ist ein ganzer trockener Fragebogen und das erschwert unsere Arbeit. Ich gehe auch zu den Rotarien, zu den Lions, zu all dem, gehe erzählen und so weiter und so bettelt man halt tatsächlich das Geld zusammen. Und es ist ein Riesenglück, wenn man an eine Stiftung kommt, weil es ist einfach sehr viel Geld da. Aber eben, wie kommt man dran?
Also schwierig, die persönliche Ansprache zu finden, richtig, weil sie richtig, nicht mehr greifbar
Persönlichkeit,
sind.
Dass man Geschichte kann erzählen.
Jetzt hat der Volker Wedler eben gesagt, ja, also ich müsste ja auch posten da, weil mittlerweile gibt es ja nicht nur das Fernsehen und die Tageszeitung, sondern es gibt ja viel mehr Medien und auch die sozialen Medien. Die muss man alle bedienen, damit man auch wirklich ein großes Spektrum erreicht. Wie machst du das für dich oder für Nasmod? Gibt es auch Filme, die man sich anschauen kann, damit man zumindest mal einen Eindruck bekommt, um was es da geht? Wie wichtig oder wie unwichtig ist für dich der mediale Gedanke, das nach außen zu tragen?
Also schau, das ist ganz wichtig. Also man muss es raustragen, weil man ist abhängig von den ganzen Spenden. Und ich habe einfach das Glück, dass man mich jetzt gerade in Zürich-Umgebung immer noch kennt, durch meine Unternehmen, durch meinen Preis, den ich habe bekommen. Wo übrigens auch habe ich den Preis bekommen wegen Nasmod, wegen meiner Arbeit. Aber klar, man kann auf die Internetseite gehen, man kann die Filme abladen. Ich habe 3 Bücher geschrieben, ich habe Fernsehsendungen gehabt und. Also meine mediale Präsenz ist stark, kann ich sagen. Und ich habe immer noch das Glück gehabt, dass man das kennt oder dass man mich halt auch noch ein bisschen kennt. Das ist gut für das Projekt. Und muss natürlich oder du alles befolgen. Es ist halt alles auch mit einer Anstrengung. Das darf man einfach nicht unterschätzen, obwohl es ein Herzblut, alles, und es ist ganz wichtig. Aber ja, man muss immer dranbleiben. Ich kann sagen, tagtäglich dran. Ich bin verbunden zu Burkina. Ich habe mit ihrer Direktorin quasi täglich Kontakt. Und die Zeit muss man einfach ja haben, können aufwenden und auch viel Geduld haben in gewissen Sachen. Aber es lohnt sich. Ich finde, wir sind das schuldig. Und ja, für mich ist es so, hat so etwas fast mit Anstand zu tun. Uns geht es so gut in dieser Schweiz. Und darum ist es so richtig. Und darum mache ich auch weiter, solange ich kann.
Sie animiert mich gerade dazu, mal einen kritischen Ansatz zu bringen. Die Generation, die wir erzogen haben, ist eigentlich die, wo ich eigentlich erhoffte, dass auch dieses Herzblut da ist, dafür zu kämpfen. Aber wenn man jetzt beide mal unsere Altersringe anguckt und auch mal guckt in den Vereinen oder auch wirklich in Afrika guckt, da sind teilweise 85- bis 95-Jährige, die dort immer noch aktiv sind und die Nachwuchsprobleme haben. Und ich habe enorme Probleme, Nachwuchs zu bekommen von jungen Chirurgen. Ich meine es nicht böse, aber dort ist mehr das Familienleben in der Schweiz. Da ist mehr auch materiell das Haus, das Auto, mein Boot. Es ist wirklich jetzt sehr kritisch von mir gesagt, aber es gibt sehr viele junge Leute, die sich noch engagieren. Aber es ist nicht mehr so der starke Gedanke, die Entwicklungshilfe weiterzutragen. Da ändert sich etwas. Und auch das Geld, die Beträge, die wichtig sind, bekommen wir von eher älteren Leuten. Und von, wenn wir da mal Stiftungen erreichen, genau das gleiche Problem. Ich bin sogar konfrontiert, warum hilfst du denen? Die haben ja selber Schuld. Mit sowas bin ich nicht selten. Ich bin aber auch aktuell, wenn nicht mal der Bundeskanzler in Deutschland weiß, wie er sich positionieren soll im Nahost, werde ich auch konfrontiert, warum willst du in Gaza oder in Jenin in der Westbank helfen? Ich werde mich raushalten, immer aus Politik. Ich werde dort sein und ein Arzt sein, aber ich bin auf der anderen Seite auch einer, der Interplast weiterbringen möchte. Das gibt es jetzt seit 18 Jahren. Ich möchte nicht, dass diese Projekte einschlafen, weil mein Herzblut, das klopft noch, aber ich bin jetzt 59, ich muss jetzt auch sehen, ich mache das vielleicht noch 10, 11 Jahre, dass ich am OP-Tisch sitze, aber dann heißt es auch irgendwann mal, die Jungen müssen ran. Und das ist meine Schwierigkeit, sowohl den Nachwuchs ranzuholen, dass der stark bleibt. Und ich mache es zusammen mit Urs Hug, dem Vizepräsident und guter Freund von mir. Wir sind seit vielen Jahren da dran, das auszuklüngeln. Und wer auf unsere Website geht, sieht, da sind Leute, aber es könnte stärker sein an Kollegen und wie gesagt, wie schaffen wir es, dass wir die junge Gesellschaft dazu bringen, aktiv daran teilnehmen, obwohl wir die Türen aufmachen, obwohl wir begeisterungsfähig sind. Und noch etwas als allerletztes, Instagram und Co. sind nicht unsere Spender. Wir haben es alles versucht, bis jetzt, bis heute noch nicht und Facebook und so. Die neuen Medien sind bis jetzt, es ist bis jetzt eine Printmedien, einen guten Artikel in der NZZ bringt, weil es sind auch wieder die Leser, die etwas älter sind. Das bringt uns mehr Spenden als alles andere.
Dann muss ich ja umgekehrt fragen, ja, was braucht es denn in der Gesellschaft, dass da wieder ein Bewusstsein entsteht?
Also, ich muss sagen, der Volker spricht voll aus meinem Herzen. Ich habe genau das gleiche Problem. Und ich weiss auch nicht, was passieren soll. Und also alles, was du hast gesagt, ist eins zu eins, wie ich so erlebe. Ich habe gedacht, ich bin 70, ich werde das meinen Töchtern übergeben. Sie waren beide zweimal unten. Aber glaubst du, sie würden noch mit mir abreisen? Nein. Und ich habe das vergessen. Ich könnte das ihnen gar nicht übergeben. Sie haben, wie du sagst, es ist genau, sie haben ihr Leben, sie haben ihre Familie, sie haben ihr Haus, sie haben ihr Geschäft. Ja, es ist zwar nice to have, es ist schön, was die Mutter macht, aber selber engagieren oder andere Junge, nein, es heisst, oh, das ist toll, was du machst. Ja, das habe ich auch immer gedacht, das könnte ich mal machen. Aber es ist einfach... Das ist einfach ganz, ganz schwierig. Und jetzt, du sagst jetzt, du bist 59, ich bin 70, ich muss unbedingt danach eine Lösung finden. Und ich bin ganz intensiv dran. Aber es ist nicht einfach. Weil für mich ist ganz klar, die Nasmo darf nie sterben. Das muss weitergehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es ist ein schwieriger Akt.
Da haben wir ja vielleicht hier mit dem Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mal ins Grübeln kommen und jetzt angekickt werden und sich vielleicht das mal durch den Kopf gehen lassen. Kommen wir mal ganz kurz zurück noch. Wie viel Spenden brauchst du denn im Jahr, damit sich das trägt?
Ich brauche zwischen 200.000 und 300.000.
Wie viel ist es bei dir?
Auch die gleiche Summe.
Dann lass uns jetzt nicht nur immer über Spenden reden. Das haben wir, glaube ich, jetzt damit auch gut abgedeckt. Sonst wird der Zuhörer oder die Zuhörerin sagen, ja, das ist ja hier eine reine Spendensendung. Nein, lasst uns eher darüber sprechen. Es stehen jetzt wieder Reisen an für dich und für dich auch, Volker. Was macht ihr, wenn du reist? Du machst jetzt dann nicht Kaffeekränzchen, sondern dieses, ich schaue jetzt, wie es da läuft, ist ja auch immer wieder mit Arbeit, mit Aufgaben verbunden, mit Prüfen, mit neuen Möglichkeiten, die da ausgelotet werden vor Ort, mit Gesprächen, mit einem Jourfix, dass du da dein Team um dich herum hast. Was machst du jetzt bei deiner nächsten Reise konkret?
Also ich gehe ja übrigens 2 Tage nach euch. Ja.
Schön.
Ich bin mal in erster Linie da als Ansprechperson für meine Direktorin, für Safi Ouattara. Wir besprechen Probleme. Ich laufe durch das grosse Areal. Ich muss schauen, wie sieht die Häuser aus, was muss man renovieren, wie sieht die Dusche aus, wie funktionieren die Toiletten. Das sind alles so, einfach muss man schauen. Weil wir haben ein anderes Empfinden als sie gewisse Sachen. Und ich muss einfach schauen, dass das schöne Gebäude einfach schön bleibt. Und das ist einmal ganz wichtig. Dann bin ich für die ganze Geschäftsleitung, die etwa aus 6 Personen, 8 Personen steht, wollte ich von jedem wissen, wie geht's dir? Wo ist dein Problem? Wo ist deine Freude? Was braucht ihr? was ist wichtig und so weiter. Und dann, was für mich ganz wichtig ist, ich gehe raus und ich gehe zu ehemaligen Schülerinnen. Ich gehe immer ein paar besuchen, die eigene Läden haben, auf den Märit oder so, weil wir geben auch Mikrokredit, aber wir geben es nicht in Form von Geld, sondern wir richten ihnen den Shop ein. Also der Schneiderin geben wir eine Nähmaschine, eine Schere, ein Messband und Stoff und zahlen mal die Miete rein. Und dann muss sie zeigen, wie sie das zurückzahlt. Und irgendwann sage ich, das ist gut. Oder wenn man sieht, sie begreift Buchhaltung, sie ist zuverlässig, dann sage ich, das ist
es gut. Läuft.
Ja, mhm. Es läuft, du machst es prima. Das sicher. Und dann da ist schon also viel Zeit geht um, weil es sind halt auch Strecken. Man darf nicht vergessen, Ouagadougou ist mittlerweile fast 3 Millionen Stadt. Also das ist eine riesige Stadt. Und von A nach B zu fahren, das braucht alles viel Zeit. Dann mit den Schülern gibt es immer ein Fest. Das ist auch ganz wichtig. Es kann niemand so gut festen wie die Afrikaner. Die machen immer das ist ganz toll. Wenn ich dort bin.
Und herzlich. Und sehr
wahnsinnig herzlich. Ja. Wahnsinnig herzlich und lustig und sehr freut. Und ich werde dort empfangen, natürlich. Wie sie sagen alle, ich sei ihr Engel. Der liebe Gott hat mich oben abgeschickt. Ich sage, Ender, ich bin vielleicht der Mary Poppins, der da ist abgekommen. Aber es ist eine Tradition. Es wird gefestet und jeder bekommt etwas zu trinken, etwas zu essen. Das ist auch wichtig. Dass die Zusammengehörigkeit in dieser ganzen Schule, eine ganz, ganz schöne Atmosphäre, wenn man dort reinkommt, dass das bleibt. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die dazugehören. Dann haben wir jetzt eben ein grosses Terrain bekommen. Dort bin ich jetzt dran. Da gehe ich jetzt mit dem Spender von diesem Terrain. Kommt, ist ein 82-jähriger Mann. Kommt jetzt mit oben runter und will schauen, was jetzt geworden ist. Das ist ein Riesenterrain mit Tieren, mit Truthähnen, mit Hühnern, mit Gemüse und Früchten und Moringa und weiss nicht was allem. Und da freuen wir uns jetzt, ihm das natürlich zu zeigen. Also eben, ich gehe allein mit ihm und seiner rechten Hand. Meistens besuche ich noch andere Kollegin, Kathrin Rode, die wir gemeinsam kennen im Ampo. Und dann tun wir uns auch austauschen. Das ist auch wichtig, der Austausch. Ein bisschen, wie erlebst du es, was kann ich machen? Ja, wie ist es bei dir? Wo siehst du das Problem? Ich habe von ihr sehr viel lernen können. Und heute sind wir auf Augenhöhe, was auch gut ist. Dann muss man wieder irgendein Amt. Wir haben zwar uns sehr, also total distanziert von der Politik. Wir haben dort nichts zu tun mit, außer mit dem Sozialamt. Aber auch dort gibt es immer wieder Gespräche. Aber mein Hauptanliegen ist schon, dass ich mich einfach den Leuten annehme. Dass ich da bin für sie. Ich gehe in die Steinbrüche von Ouagadougou. Die haben sie jetzt zugemacht. Das Militär hat es zugemacht. Aber ich bin immer dort angegangen, zu diesen Frauen, zu diesen Jungen. Ich habe dort die jungen Mädchen rausgeholt und in Nassmode gebracht, für Ausbildung zu machen.
Also einfach Präsenz zeigen.
Einfach präsent und da sein und dann mal auch jemanden umarmen und einfach da sein. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Noch kurz, wenn ich das darf erzählen, ich habe ein neues Buch, das ist jetzt rausgekommen, das heisst 12 Leben. Ich bin zu 11 Frauen und einem Mann, der die Nassmode hat gemacht. Und ich habe ihnen gesagt, schau, ich kann ein Buch machen, ich will von deinem Leben erzählen. Was hast du vorher gemacht? Wie war deine Zeit Nassmode? Was machst du heute im Leben? Und ich habe dort etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Das habe ich dieses Jahr gemacht, im Juni. Ich habe diesen Frauen gesagt, ich frage dich einfach, du sagst, was du sagen willst. Und wenn aber dir etwas zu viel ist, dann sagst du einfach, du willst es nicht sagen. Kein Problem. Ich habe zugelassen und so. Und es ist aus all diesen 12 Leuten ist es einfach rausgekommen. Sie haben erzählt, ohne Punkt und Komma, ihre Geschichte, ihre furchtbare Geschichte, wie sie vorher gelebt haben, in einem Nassmodell, wie sie heute im Leben stehen. Und das war so berührend gewesen. Und am Schluss ist jede von dieser Person mir in den Armen gelegen und hat geheult. Mhm. Und das Sprichwort sagt, die afrikanische Frau heult nicht. Und erst nachher habe ich gemerkt, als ich daheim war, weil das sehr intensiv war, 5 Tage habe ich das gemacht, habe ich realisiert, hey, die haben ja in ihrem Leben noch nie ihr Schicksal irgendjemandem erzählen können. Die haben das erste Mal in ihrem Leben über ihre Not, über ihr Leiden und über ihre Geschichte können erzählen. Weil, wer will das Schicksal? Sie sind ja alle in der gleichen Situation. Die einen schlechter, die anderen ein bisschen besser. Jetzt die mit dem ganzen Terrorismus, wo sie haben gesehen, wie ihre Nachbarn geköpft sind und so weiter. Es ist furchtbar. Und das ist jetzt etwas gewesen, was ich auch für mein Leben einfach mitnehme da in die Schweiz. Hört einander zu, redet miteinander, seid offen füreinander. Und das fehlt mir eben hier auch. Das Erlebnis ist für mich wahnsinnig eindrücklich gewesen.
Eindrücklich ist es natürlich auch für dich, Volker. Du kannst nicht einfach da sein und Präsenz zeigen. Du musst am OP-Tisch stehen und darfst Frauen behandeln. Was ist so dein Eindruck? Was bekommst du von diesen Frauen zurück? Die haben ja auch ein Schicksal. Sie haben Krebs gehabt, haben ihre Brust verloren, haben Chemotherapie und Bestrahlung hinter sich gebracht und denen verschaffst du wieder ein weibliches Aussehen. Was sind da die Reaktionen?
Also ich kriege die Reaktion vor allem durch mein Netzwerk erstmal, nicht direkt von den Patienten. Bin froh, wenn ich sie wiedersehe. Teilweise sind sie 300, 400, 500 Kilometer entfernt. Man muss nochmal sich ganz klar machen kurz, wir sind in einer Militärregierung, nenne ich es jetzt mal, wo sich die Bevölkerung gerade sicherer fühlt als in der Situation, die sie vorher hatte. Und es ist ein Abwenden gegen ehemalige Kolonialmächte. Das heißt, wir als Europäer sind nicht unbedingt von außen gesehen am willkommensten, aber die jetzt da sind, wie wir beide, haben ein Netzwerk und die sagen, bitte lauft uns nicht weg, macht bitte weiter. Aber dass man sich die Situation mal ganz kurz klar macht, wir sind momentan nicht die Lieblinge, sondern es wird gerade auf politischer Ebene mit anderen gesprochen als jetzt mit Europa. Mit dem Netzwerk bekomme ich von Ärzten aus Ouagadougou oder auch von den Klinikdirektoren Bilder und Reaktionen, die mich rühren und unser Team lobt. Und auch du hast ja die Möglichkeit, Patienten noch mal wieder einzusehen und zu interviewen, die du schon gesehen hast und die du dann auch hoffentlich wieder siehst und fragen kannst. Und ich bitte immer darum, bitte ladet sie ein, ich möchte sie wiedersehen. Aber das Schamgefühl ist schon groß. Und die Brust ist nun mal eines der wichtigsten Sexualorgane. Und die Brust muss man als Einheit sehen. Man kann nicht nur eine haben oder eine halbe oder zwei halbe oder wie auch immer. Man muss beide wiederherstellen. Das heißt, ich rekonstruiere auf der einen Seite und oftmals ist eine sehr, sehr große auf der anderen Seite. Die muss ich kleiner machen, damit man von seinem Körpergefühl bleibt. Insofern ist das so, dass ich, um das hier zusammenzufassen, wenn ich jetzt speziell einen Einsatz mache für Brustchirurgie, ich habe ja nebenbei noch diese ganzen anderen Felder, aber ich jetzt nur, wie auch jetzt übermorgen, nur Brustchirurgie mache, dann habe ich schon im Vorfeld Patienten bekommen, die ich mir angucken konnte über WhatsApp oder über Internet und konnte mir schon einen Plan machen. Und ich sehe dort auch einige, die ich schon voroperiert habe. Nochmal, es gibt mehrere bei einer Brustrekonstruktion. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gibt es verschiedene Schritte. Das sind meistens 2 bis 3 Schritte Operation. Und ich schaffe es jetzt, dass man zu 60-70% die Patienten wieder sieht. Und das macht das Netzwerk, was wir dort vor Ort haben. Also wir kommen an, so wie erzählt hat, und eine Regel von mir ist nicht im Dunkeln fahren. Das kennst du schon. Ich verbiete jedem, auch meiner Mitarbeiter, im Dunkeln in Afrika zu fahren.
Gelingt nicht immer.
Kann ich dir.
Wenn die Flüge da nicht so funktionieren.
Dann haben wir meistens unser Guesthouse, unser seit 18 Jahren jetzt bald das Guesthouse Juliana, wo leider die Juliana selbst gestorben ist, aber ihre Kinder machen das weiter. Und da übernachten wir und dann wird nächsten Morgen gefahren, aber wir versuchen dann anzukommen und dann machen wir die Selektion und dann wird sofort am nächsten Tag dann losoperiert. Und ich kann nur sagen, selber von außen die Patienten anzusprechen, kann ich nicht. Ich arbeite hier 150%, habe hier noch mein Ding. Ich muss dann diesen Interplast, also ich habe mein Raum ist gefüllt. Also ich bin darauf angewiesen, dass Leute vor Ort mir die Patienten selektionieren, wiederbringen. Na, da darf deine Frage einzugehen, wie kann ich die Patienten mal befragen, wie geht's dir? Ich kann es nur merken, die sind extrem glücklich und sie sind dankbar, aber es ist nicht so, dass eine Frau auf mich zukommt und ihre Dankbarkeit zeigt. Das ist in Afrika nicht ganz so, wie es vielleicht hier extrovertiert gemacht wird.
Aber die Frauen sind bei dir glücklich, die fallen dir um den Hals.
Also ich bekomme sehr viel zurück an Dankbarkeit, an Herzlichkeit. Und ich bekomme so viel zurück, dass ich die Kraft habe, das zu machen. Und sie sind ja eher scheuch. Also die afrikanischen jungen Frauen sind scheuche Frauen.
Aber stolz, ja.
Man muss das ein bisschen brechen können. Und dann sind sie fröhlich und toll. Aber sie sind im ersten Moment eher ein bisschen zurückhaltend durch Schüchternheit. Aber ja, wenn ich komme, ja, dann ist einfach, das ist einfach eine wunderbare Begegnung immer.
Wie würdest du die Mentalität der Afrikaner beschreiben?
Also so wie ich kann immer nur von Burkina reden. Ich bin sonst nicht, ich bin in Marokko oder so, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Sie sind schüchtern, das mal ganz sicher, herzlich. Sie sind fröhlich, sie haben wahnsinnig viel zu lachen in diesem ganzen Elend. Ich frage immer wieder mal, was hast du eigentlich noch zu lachen? Und dann heisst es, wenn wir das, unser Lachen nicht mehr haben, das ist das Einzige, was wir noch haben. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir wirklich verloren. Mhm. Und nein, aber was ich natürlich auch mitbekomme, ist, sie sind fleissig. Und sie sind wissensdurstig. Sie wollen lernen, sie wollen weiterkommen, sie wollen im Leben stehen. Und das beeindruckt mich sehr. Mhm. Und das sind keine Jammeri. Sie haben nicht dauernd irgendein Boboli oder das ist nicht gut, sondern sie sind wahnsinnig
tough,
starke, ja, mutige Frauen, die ich wirklich extremen Respekt habe von ihnen.
Das kann Volker bestimmt bestätigen, auf medizinischer Ebene. Was ist der Unterschied zwischen...
Ich kann sowohl medizinisch als, du weißt ja, wenn wir frei machen, gucken uns die Schulen an und wir gucken uns Retailer an und wir hatten auch schon, es weiß keiner, dass Burkina Faso die älteste Monarchie in Afrika hat. Es gibt zwei Könige, die ich kennengelernt habe, und das ist aber ein anderes Kennenlernen. Ich bin mehr eine Respektperson als Arzt, also ich habe nie dieses in den Arm nehmen und so, das macht keine, ich habe Angst vor mir, ich vielleicht auch Respekt, so etwas dazwischen. Und ich werde gleich operieren oder danach tut's auch weh und so weiter. Aber ich merke die Dankbarkeit, die ist riesig, und ich merke das, und ich brauche nicht dieses Direkte. Afrikaner an sich oder so, das ist immer schwierig zu sagen, weil ich ja die ganzen Länder kenne, von Äthiopien drüben bis jetzt auf die Seite von Mali und Burkina Faso, aber es stimmt schon, was du sagst. Sie sind eher ruhig. Das ist natürlich noch eine Männerdomäne. Es hat einen Wechsel gegeben in den letzten 60 Jahren, muss ich vorstellen. Es waren 80-90% Christen, und das hat sich komplett umgeschlagen auf 80-90% Moslems.
Trotzdem können die in friedlicher Koexistenz leben.
Koexistenz, aber es werden immer mehr Mädchen natürlich verheiratet, und plötzlich siehst du immer mehr Mädchen, die auch verschleiert sind. Es nimmt schon zu, muss ich sagen, für mich, was ich sehe. Und darum ist das Öffnen der Frau auch uns gegenüber immer, immer geringer, weil es einfach, ne, weil es verschleiert ist, und es ist auch schwierig manchmal, die Untersuchung und so weiter. Es stoßen ähnliche Probleme eigentlich auf mich, wie ich es auch vielleicht mit syrischen Patienten oder palästinensischen Patienten habe. Aber was schwierig ist auch, ist die Kommunikation. Wir sind sehr transparent und offen, und der Afrikaner, glaubst du manchmal, mit dem Mann, mit dem ich verhandeln muss, oder auch mit den Kollegen, mit denen ich korrespondieren muss, denkst du manchmal, jetzt kann man, also die Respond ist echt mir zu langsam. Und wenn du dann kritisch wirst, entsteht auch oftmals so ein beleidigtes Verhältnis, dass du missdeutest und so, weil du es immer auf deine europäische Weise. Und selbst nach 30 Jahren muss ich mich immer noch an Riemen nehmen und sagen, hey, der kommuniziert so, der antwortet nicht so enthusiastisch, und er wird nicht sofort antworten, und es wird länger dauern und so weiter. Wenn du dich damit irgendwo anfreundest, und das ist schwierig, wenn du eine Organisation hast, wo du manchmal getackert reagieren musst, dann ist es gut, dann ist es gut.
Ja, nochmal ganz kurz zu Nasmod. Es sind ja hauptsächlich Frauen, die bei dir sind. Mhm. Sind die alle gesund, oder haben die auch schon mal das eine oder andere? Du hast ja angesprochen, dass du da jetzt so eine kleine Krankenstation eingerichtet hast. Was sind die medizinischen Probleme, die ihr habt?
Also ich denke mal, sicher in erster Linie ist Malaria. Das ist allgegenwärtig. Gut, bei ihnen ist es ein bisschen andersrum. Also Palü ist ein bisschen anders, das weißt du natürlich besser. Aber sie haben das sehr oft, immer wieder. Aber sie sind natürlich in dieser Zeit auch richtig krank. Ich habe auch schon sehr viele Todesfälle erlebt in der Schule und durch Krankheiten, die wir bei uns nicht würden sterben, Brechdurchfall. Ja, es gibt so viele Krankheiten, es gibt vor allem sehr viele Unfälle, weil sie halt ohne Helm fahren, weil sie gefährlich sind, weil sie irgendwie die Angst nicht kennen. Mhm. Wenn man die Lastwagen sieht, hohe Lastwagen mit x Leuten oben drauf und so weiter, dann kippt wieder so ein Wagen, dann gibt es wieder Tote und so weiter. Es gibt Bebe, die hinten runterfallen, und dort habe ich alles miterlebt. Das ist furchtbar traurig. Ich finde, Krankheiten sind allgegenwärtig. Was mir fehlt, sind natürlich Spitäler. In Nuaga gibt es ein grosses Spital, es gibt viele private noch. Aber es geht dort auch immer darum, sie müssen zahlen. Oder? Sie müssen zahlen. Sie können nicht einfach wie mir schnell zum Arzt auf eine Visite und eine Krankenkasse zahlt und so weiter. Das ist ein ganz, ganz grosses Problem, das wir auch nachgehen, wenn sie krank sind. Und eben darum habe ich mich auch entschieden, eine Krankenstation zu machen. Mit der Hoffnung, dass wir ihnen besser schauen können. Wir haben jetzt all die Jahre immer, also all zwei Jahre einen Arzt mit seinem Team, der die Frau untersucht hat. Gynäkologische Untersuchungen, eben Brustuntersuchungen. Das war natürlich freiwillig, wir können sie nicht zwingen. Aber es haben sich doch immer über 200 Frauen freiwillig gemeldet. Das habe ich erstaunlich gefunden, dass sie dort nicht Hemmungen hatten. Und die Untersuchungen sind schon furchtbar gewesen, im Garten gemacht worden. Also, nein. Umstände, die halt eben, ja, der Gegebenheiten entsprochen sind. Aber das wird sich jetzt eben verbessern, hoffentlich. Aber Krankheiten sind ein grosses, grosses Thema. Und es ist auch immer wieder für mich, ich nehme immer Malaria-Tabletten, bevor ich gehe. Ich habe Respekt vor dem Essen, ich habe Respekt vor dem, was man trinkt und so weiter. Man muss sehr aufpassen, wo man ist. Und es ist aber auch, wie du vorher gesagt hast, Volker, am Anfang bin ich natürlich gar nicht Afrika-affin gsi. Ich habe das alles müssen lernen und ich lerne noch heute immer wieder Sachen, wie sie umgehen, wie sie ihre Probleme und so weiter, Sachen, die wir vielleicht nicht geduldet haben, die sagen, wieso können sie das nicht, wieso machen sie das nicht und so weiter. Also es ist immer wieder etwas da, was man lernt und man neu muss aufnehmen, wo natürlich auch spannend ist, aber wo viel Geduld braucht und ja.
Das wollen wir jetzt bei dir, Volker, nicht vertiefen, was da für Magen-Darm-Probleme mal passieren können. Ja, also ich glaube, jeder hatte da irgendwann mal Montezumas Rache.
Oh ja.
Wir kommen so langsam Richtung Ende unserer Sendung, unserer Episode. Was, Volker, würdest du dir denn von der Gesellschaft wünschen? Da mehr Achtsamkeit oder auch dieser Region mal ein Augenmerk zu schenken? Oder was ist so deine Vision? Und was ist auch gleichzeitig deine Motivation, Interplast Switzerland weiter fortzufahren?
Also ich glaube wirklich, dass diese WBR und ich und tausende von anderen Organisationen, wenn es die nicht gäbe, würden viel mehr junge Menschen sich losmachen und Richtung Europa laufen. Ich würde nicht nur mit Geld, ich würde insgesamt von Politikern und von der Gesellschaft ein bisschen mehr eine Wertschätzung für diese NGOs. Das ist nicht für mich als Volker Wedler, sondern auch für mein ganzes Team. Das sind jetzt 60 Leute, die wir haben, die mitmachen bei uns. Dass da eine Wertschätzung ist für diese Arbeit, die die machen. Auch für Kirchliche. Es gibt so viele kirchliche Organisationen aus Europa, die in diesen Ländern arbeiten. Und wenn da ein bisschen mehr der Fokus drauf gelenkt wird, dann glaube ich, wird unsere Arbeit auch noch mehr wachsen. Dann wünschte ich mir wirklich, dass in unserer Gesellschaft es mehr Menschen gibt, die wieder mal das aufnehmen und sagen, Pfadfinder und so weiter ist nicht alles doof, sondern man kann ehrenamtlich auch mal Sachen machen, auch wie bei uns, ehrenamtlich mal mitgehen und sich das angucken und auch mal da reinwachsen. Es geht nicht, dass ein Kollege sagt, natürlich, ich arbeite ein Leben lang und dann, wenn ich dann in Rente gehe, dann gehe ich mal los. Das wollte ich schon immer machen. Von denen habe ich ganz, ganz viele, die sagen, ach, das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe lieber die mitgewachsen sind. Alles andere, das mich motiviert, ist 30 Jahre in diesen Ländern sein. Wenn du es 30 Jahre machst, dann ist es nicht, dann kann es auch mal irgendwann in Philippinen sein, das kann auch Südamerika sein, dann ist es eigentlich nicht nur die Mentalität Afrika, die ich jetzt sehr mag, sondern es ist einfach die Demut, wir sind hier groß geworden. Das ist einfach nur der eine Punkt, dass eure Eltern hier geboren sind und euch hierher geboren haben und mich. Und jetzt wird jemand geboren irgendwo in Afrika, im ärmsten Land, warum sollte er nicht eine Chance haben? Und die Chance, wenn ich zum Beispiel verbrannte Hände operiere oder sonst was operiere, ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber vielleicht kann diese Person später einem Job nachgehen oder kann, vielleicht wird er mal Präsident von dem Land und kann was Gutes tun. Ich weiß es doch nicht.
Aber, oder macht eine Schneiderlehre.
Oder macht, ja, oder, genau, sie macht das gleich, sie macht das genau gleich, sie sieht es genau gleich. Da ist ein hohes Potenzial. Und es ist tatsächlich so, ich habe letzte Wochenende war ich auf einem Kongress, habe einen Vortrag gehört, wo man davon ausgeht, dass die Weltpopulation sich verringern wird, nicht immer weitergehen wird. Warum? Habe ich genau hingehört, weil die Menschen, die gebildet sind, weniger Kinder haben werden. Also
zumindest in Europa.
Ja, aber auch, nein, auch in China. Auch in Indien wird es so sein, dass wenn du je besser die Bildung ist, wirst du nicht mehr 5, 6 Kinder. Warum? Weil deine 6 oder bis 10 oder 15, es gibt auch 15 Kinder, ist deine Altersversorgung. Also müssen wir wirklich ein System jetzt auch in Afrika haben, Krankenversicherung, Altersversicherung, all das, das muss jetzt mal aufgebaut werden. Und dafür braucht es Hilfe. Und da muss man irgendwie, und das weiß ich nicht, da kenne ich keinen Schlüssel, die Korruption mal zu bekämpfen, weil einfach Geld schicken, da bin ich auch von weg. Also dass Staaten dem anderen Kollegen in Afrika 100 Millionen schicken, da bin ich von lange weg, sondern es muss in Projekte investiert werden und es muss klare Reporting geben, was macht ihr da, wofür wurde das Geld gebraucht. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und ich glaube, dass sogar die UNO da viel machen kann, dass die da auch ein bisschen Controlling machen kann. Ich glaube, dass wenn man ein UNO-Mandat hat, dass man dann vielleicht sogar noch einen besseren Fuß in der Tür hat, auch weil Politik und NGO, obwohl man sich wirklich nicht damit zusammentun möchte, hat irgendwo was Gemeinsames. Und ich bin nicht nur der, der am Tisch sitzt und operiert, sondern ich muss ganz viel organisieren, ich muss ganz viel mit den Ämtern. Und das ist nur das Letzte mal zu sagen, die Bürokratie nimmt für uns enorm zu. In jedem Land müssen wir x, dass wir geboren sind, dass wir die Ausbildung gemacht haben, das immer wieder übersetzt und wieder notarial beglaubigt. Also die afrikanischen Länder fangen mit einem administrativen Wahnsinn gerade an, dass ich denke, das muss man ein bisschen auch stoppen, sonst haben wir bald keine Chance mehr einzureisen mit unseren Materialien.
Ja, wie siehst du das? Also Volker sprach gerade, privilegiert zu sein, ja, hier in diesen Breitengraden geboren,
das ist
geboren
so
zu sein.
Also das ist, was Volker sagt, ist natürlich genau das, was ich denke und sage. Was ich auch noch viel konfrontiert werde, ist mit Schweizer oder mit Leuten, die sagen, was müssen die in Afrika schön sein? Also sprich, wieso müssen die eine Kosmetiklehre machen? Wieso müssen die eine Coiffeurlehre machen? Und dann muss ich sagen, hey, das ist nicht nur für die reichen Länder. Die Frauen, die wollen genauso schön sein. Und natürlich geht, ich habe ja ihnen gelernt, wie man mit der Hygiene umgeht und so weiter. Die tun sich nicht schminken oder so, aber es geht um Hygiene, es geht um die Füße, die kaputt sind und die Hände, die kaputt sind und so weiter.
Zähne putzen, die einfachsten
aber
Dinge.
Manchmal, was ich hier höre von den Leuten, das ist haarsträubend. Und was ich auch noch sagen will, was mich wirklich auch trifft, ist, wie wir Afrika als Abfalleimer benutzen. Man schickt Kleider dort ab, tonnenweise, Millionen von Kleidern werden abgeschickt. Und die Leute sagen, ja, ich tue gut, ich tue denen meine alten Kleider quasi entsorgen in Afrika. Was nichts anderes ist, als die Arbeit wegnehmen von den Schneiderinnen und den Schneider. Weil die afrikanische Frau und Mann, die laufen immer noch in ihren traditionellen Kostümen umeinander. Und wir haben das Gefühl, wir müssen alle unsere Hudeln dort abschicken. Und das muss einfach aufhören. Das ist einfach eine furchtbare Einstellung. Auch mit abgelaufenen Medikamenten, mit Sachen, die bei uns schon lange nicht mehr im Handel sind, weil man weiss, es ist krebsfördernd, oder man sagt, nein, dann schicken wir es doch nach Afrika, das ist doch noch gut dort. Und so die Einstellung muss einfach ändern. Das verletzt mich enorm, dass die Leute nicht weiterdenken, weil wir können es immer wieder nur sagen, wir sind dermassen privilegiert. Uns geht so gut und wir können nichts dafür, dass wir hier geboren sind.
Das war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich so herzlich für euren Besuch. Vielleicht sehen wir uns in Afrika. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich recht herzlich.
Danke.
Euch eine gute Zeit. Weiterhin viel Motivation für eure beiden Projekte. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis bald.
Danke fürs Gespräch.
Danke vielmals.
Danke.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.